Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Bei mir im Mikrofon sind heute immer noch der Tim und der Preibo und es ist der zweite Teil dieser Doppelfolge. Gerade haben wir über die 7 Finalspiele gesprochen und jetzt geht's auch direkt weiter mit dieser Ruhe, die da hinten von Tor und Verteidigung ausstrahlt. Direkt zu Anfang, Preibo, was gibt es dir als jemand, der im Sturm ist, wenn man weiß, dass da hinten noch jemand steht, dass da hinten noch jemand aufpasst, auf den man sich so dermaßen verlassen kann?
Da wir ja meistens auch mit dem gleichen oder versucht haben, immer mit dem gleichen Verteidigerpärchen auf dem Eis zu stehen, hat sich da irgendwann so eine Selbstverständlichkeit gebildet. Wir wussten, wir können vorne einen Fehler machen. Die Jungs können den auch ausbügeln, aber die Jungs erwarten natürlich auch von uns, dass wir uns den Arsch aufreißen und zurückzukommen und die nicht hinten im Stich lassen, weil dann brennt die Hütte.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon, da hat jede Reihe so ein bisschen seinen Weg gefunden. Und für uns war einfach klar, dass wir es vorne einfach halten wollen in der Reihe und dass wir die Verteidiger einfach mit einbinden wollen, weil wenn die sich vorne wohlfühlen, dann ist es für die schön, dann haben die auch was davon. Aber die wissen auch genauso, wenn es hinten um was geht, sind wir auch da, um denen zu helfen. Ja. Und es ist dann irgendwann sehr einfach geworden, das Ganze.
Tim, du stehst auf dem Eis. Die da vorne machen einen Fehler, sind jetzt gerade am Herrennen. Was gibt's dir, wenn hinter dir jemand wie Schmiedi steht?
Ja, sage ich in Ruhe. Es gibt dir eine gewisse Sicherheit, es gibt dir auch eine Klarheit in manchen Situationen. Ich habe eine Situation im Kopf, da habe ich ein 2 gegen 1 völlig falsch gespielt, den Pass zugelassen und du hast dann doch noch jemanden da, der für dich da ist, der dir dann den Arsch rettet, auf Deutsch gesagt. gibt natürlich Ruhe, ja.
Anderes Pärchen, über das ich gerne noch reden würde, so in Bezug auf die Finalserie, Pavel und Sören. Was haben die zwei da bitte getan? Es war großartig.
Da reden wir halt wieder darüber, dass du den Jungs ansiehst, dass sie schon Meisterschaften gewonnen haben. Die wissen, was es braucht, damit du so einen Pokal am Ende in der Hand hältst. Ne? Da merkst du die Erfahrung einfach auch und dass die Jungs auch schon viel erreicht haben in ihrem Leben, weil die hatten vielleicht in der einen oder anderen Partie in der Saison mal ihre Problemchen. Aber wenn es darauf ankam, dann waren die Jungs einfach zu 100% da und man weiß schon, warum die geholt wurden, auf jeden Fall, ja.
Tim, du bist selber Verteidiger und warst leider 2-mal verletzungsbedingt unter der Halle gesessen und musstest denen dann zuschauen bei der Arbeit. Wie geht's dir da? Also explizit die Frage nicht grundsätzlich, oh, du bist unterm Hallendach und musst von oben zuschauen, sondern du weißt, okay, du schaust Pavel und Sören zu versus du schaust irgendjemand anderen zu. Gibt es dir da ein bisschen mehr Gelassenheit? Freut man sich da, das Eishockey zu schauen, das sie spielen? Oder?
Ja, schon, absolut. Wie du gesagt hast, die haben die Playoffs sich von Spiel zu Spiel gesteigert, würde ich sagen. Nicht von Runde zu Runde, sondern von Spiel zu Spiel. Haben unglaublich viel Eiszeit gefressen in jeder Situation. Haben total solide gespielt, haben es wirklich das Spiel einfach gehalten und es hat sich natürlich dann auf die anderen Verteidiger hat es weitergegeben, weil die, ich glaube, dass jedes Verteidigungspaar sich gesteigert hat und sehr, sehr gute Playoffs gespielt hat und alle irgendwann verstanden haben, okay, wenn die zwei das machen und es funktioniert, dann brauchen wir jetzt nichts Verrücktes versuchen, weil das, was die machen, funktioniert, das machen wir jetzt auch. Und wie wir vorher schon über die Schussblocks und so gesprochen haben, das hat ja am Ende jeder gemacht. Hat jeder versucht, einfach defensiv zu stehen, Scheibe rauszubringen und den Stürmer den Rest machen lassen. Und da sind die zwei brutal vorangegangen und haben das auf die komplette Mannschaft, würde ich sogar sagen, übertragen. Diese Sicherheit, auch diese Selbstverständlichkeit in Situationen, die so zu lösen und so zu regeln. Und das war ja dann auch so ein bisschen am Ende mein Part, einfach ab und zu entlasten. Ich habe mit den Trainern gesprochen und dann, klar, die 6 Verteidiger haben funktioniert, gut gespielt. Da ging es einfach nur darum, dass ich versuche, für die Jungs da zu sein und denen mal eine Pause zu geben. Und dann nicht vielleicht, wie es eigentlich hätte sein sollen, mehr Eiszeit zu fressen, sondern einfach da zu sein, wenn ich gebraucht werde. Und war ja dann auch so im 7. Finale, wo der Sören dann wirklich ja, kaum noch laufen konnte, aufgrund verschiedener Dinge, wo dann, ich dann ein bisschen mehr gespielt habe mit Pavel, aber genau, das war meine Rolle in dem Fall und die habe ich versucht auszufüllen.
Auch aus der Verletzung kommt. Wir hatten vorher über diese Schmerzen gesprochen, dieses extrem körperliche. Wahnsinn. Junge Spieler. Wir haben ja über das Jahr immer wieder gehört, wenn Dücki in den Pressekonferenzen war, ja, wir haben keine erste Reihe, wir haben keine Reihen und so weiter. Lass uns mal über die vierte Reihe sprechen. Lass uns mal über die jungen Wilden reden. Wie habt ihr die wahrgenommen dieses Jahr?
Nein, ich muss lachen, weil ich muss den Jungs absoluten Respekt aussprechen, was sie nach der Meisterschaft abgezogen haben. Chapeau.
Was haben sie nach der Meisterschaft abgezogen?
Gefeiert, den Titel gefeiert, so wie es sich gehört. Und da gab es einfach keine Müdigkeit, da gab es keinen Nichts, sondern die waren einfach präsent.
Sehr gut. Eine Woche lang.
Und da haben sie absolut zu Recht. Wer weiß, wann es wiederkommt. Aber Jungs, Chapeau.
Um zum Eishockey zurückzukommen.
Darf man doch auch mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Phänomenal. Feiern gehört dazu. Und aber die Jungs haben es, glaube ich, auch mehr und mehr verstanden, worum es geht. Ihre Rolle verstanden, so länger die Saison ging, dass jeder mal reingeschmissen werden kann in eine andere Reihe, aber dass sie es dann auch zeigen müssen.
Ja.
Und der Dücki ist natürlich auch, wie er ist. Er sagt den Jungs dann halt, auch wenn es nicht so war. Was aber auch gut ist, weil du kannst ja nicht in der vierten Reihe immer sitzen und sagen, ich will mehr spielen, dann aber irgendwo anders reingeschmissen werden, dann bist du aber nicht zu sehen auf dem Eis. Und das haben die Jungs irgendwann richtig begriffen, dass jeder Wechsel, den sie haben, den letzter sein könnte. Und das haben sie zum Glück begriffen, weil das hat in den Playoffs für mich einen ganz großen Unterschied gemacht.
Absolut. Ich glaube, es hat Zeit gedauert, weil natürlich jeder Tore schießen will, jeder will seinen Teil dazu beitragen. Aber ich glaube, wir haben auch alle versucht, viel mit ihnen zu arbeiten, ihnen viel mit auf den Weg zu gehen und ihnen wirklich auch, sie teilweise genervt, aber um ihnen einfach zu zeigen, was wir brauchen von ihnen, was wichtig ist. Und am Ende sind es Nuancen und keine Ahnung, Spiel 4 war es zu Hause, glaube ich, hat der Yoshi einen Bulli gewonnen, das zum Tor geführt hat. Das sind Kleinigkeiten, aber es sind einfach enorm, enorm wichtig und genau da waren sie da. Haben extrem fürs Team gespielt und selbst wenn sie nicht gespielt haben, haben sie auf der Bank absolut positive Energie verbreitet, haben die Alten für den Schussblock gefeiert oder die auf dem Eis waren, nicht die Alten, sondern die anderen, die auf dem Eis waren, für den Schussblock gefeiert.
Nur die Alten. Oder haben sie gesagt, du Penner, brech dir was, ich will spielen. Nein, Spaß.
Oder, also sie haben einfach ihre Rolle brutal ausgefüllt und haben am Ende einfach verstanden, um was es geht und auf was es ankommt. Und ja, haben dann gemerkt, was durch die Arbeit, wie viel Spaß man da haben kann.
Ich mag kurz reinfragen, wo sind eigentlich die Altersgrenzen im Eishockey? Also wann ist man noch einer von den Jungen und wann ist man einer von den Alten? Und was ist mit denen, die da dazwischen sind?
Es kommt immer aufs Mannschaftsgefüge an. Wenn du jetzt so ein Mannschaftsgefüge hast wie wir, wo du halt schon ein paar Jungs dabei hast, die über 30 sind und davon haben wir jetzt, glaube ich, dieses Jahr 5, 6 gehabt, das sind die Alten.
Okay.
Und dann ist die unter 30 Garde ist dann halt so der mittlere Kern, die aber auch gerne mit den Alten so im Einklang sind und dann so, sagen wir mal, 22, 23 und drunter bist du halt einfach jung.
Okay.
Ganz kurz, bei uns war es damals so, weiß ich noch, das war für mich immer so der Cut, hieß es immer, wenn freiwilliges Training war, unter 25 ist Pflicht.
Mhm.
Das war immer so der Cut für mich, weil ich gewusst habe, okay, du bist jung, du bist unter 25, du musst aufs Eis, es gibt keinen freiwillig. Und alles drüber war dann älter.
Ah, herrlich. Muss man dann nicht, weil man geschont wird, oder muss man dann nicht, weil man es schon kann?
Da muss man nicht, weil man keine Lust hat.
Weil man sich vielleicht einfach einmal Schlittschuh anziehen sparen will.
Ja.
Ach, herrlich. Was macht ihr jetzt? Es ist irgendwie Sommer. Preibo hat schon erzählt, Fußball spielen und sich über Schiris freuen, auch im Fußball. Womit verbringt ihr den Sommer?
Ja, also ich glaube, der Sommer ist wieder relativ kurz für uns, wenn man den vergleicht mit zum Beispiel meinem letzten Saison.
Meinem auch. Ja, ja, meiner war auch Anfang April vorbei.
Ja, meiner war am 8. März vorbei.
Ja, ist noch schöner.
Deswegen ist der Sommer relativ kurz, deshalb ist die Pause nicht so lang. Ich trainiere jetzt noch nicht nach Plan, aber ich versuche jetzt schon, es sind so 2 Wochen nach der Meisterschaft, wieder ein bisschen Sport zu machen. Keine Ahnung, heute bin ich mal 30 Kilometer Rennrad gefahren oder so, einfach mich fit zu halten, Sport zu machen, aber anderen Sport wie den, was wir sonst machen. Kein kontrolliertes Krafttraining, sondern schon auch Krafttraining mal, aber jetzt nicht nach Plan, sondern einfach fit bleiben. Dann steht Urlaub an und dann geht's los.
Ja, bei mir sieht es eigentlich genauso aus. Einfach jetzt die letzten 2 Wochen einfach genossen. Einfach mal Seele baumeln lassen. Auch mal ein bisschen weg vom Eishockey gekommen oder versucht zu kommen. Nicht mehr drüber nachzudenken, was war. Klar, es ist super schön gewesen, aber gerade diese mentale Anspannung auch einfach mal aus dem Kopf zu kriegen. Und jetzt dann die nächsten 2 Wochen, bis wir in den Urlaub fahren, so wie der Tim auch, einfach andere Sportarten machen. Ich werde ein bisschen Fußball spielen jetzt noch bis zum Urlaub. Dann vielleicht auch mal Tennis spielen, aber das überlege ich mir noch. Einfach andere Sportarten machen. Einfach wirklich vom Eishockey wegkommen, weil, wie der Tim sagt, wir haben einfach wenig Zeit. Urlaub mit der Familie genießen. Und ganz arg davon wegkommen, über Eishockey nachzudenken, weil das müssen wir ab August wieder genug.
Müssen wir. Hilft kein Weg dran vorbei. Nee, ne?
Das ist ja unser Job. Ist ja auch alles gut und schön, aber die Zeit, wo du mal nicht auf dem Eis stehst, auch nicht über Eishockey nachdenken zu müssen, ist auch sehr schön.
Wie ist bei dir mit Krafttraining? Nebenberuflich, wie auch immer.
Der Preibo hat noch nie trainiert, deswegen weiß er das nicht. Der kann immer laufen und immer...
Ja, der ist mir so in die Wiege gefallen, da kann ich auch nichts für... Nee, ich mache ja beim Patrick Vogel das nebenbei und das werde ich jetzt auch weiterhin nebenbei machen. Auch über die Sommermonate, weil es mir einfach enorm viel Spaß macht. Und wie gesagt, ich das ja auch gerne nach der Karriere fortführen würde, beziehungsweise da vielleicht auch in andere Sportarten gerne mal reinschnuppern möchte. Und ja, da ist dann ganz gut, wenn ich dann da abends so ein Training leite, dann kann ich nämlich auch für mich selber ein bisschen was tun, weil die meisten Leute, die dann da sind, die können das mittlerweile selber, wenn ich denen sage, was sie zu tun und zu lassen haben.
Nachvollziehbar.
Was guckst du mich jetzt so an? Glaubst du das nicht? Ich habe mit deiner Frau jetzt eine Challenge. Die fängt heute an.
Oha, nehmt uns mit rein.
100 Tage, 100 Burpees. Jeden Tag 100 Burpees.
Das klingt schmerzhaft, zumindest die ersten paar Tage.
Chris, du bist herzlich eingeladen.
Danke.
Also ich mache nicht mit, aber du bist herzlich eingeladen.
Burpees, die sind aber was für den ganzen Körper.
Ja.
Deswegen, ja.
Ah, nee, herrlich. Für euch Zuhörer da draußen, falls ihr euch überlegt, womit ihr den Sommer füllen könnt, dann sind das weiterhin Podcast-Episoden. Wir machen weiterhin jetzt wieder regelmäßig Folgen. Es wird nach den Playoffs wieder ein bisschen einfacher sein. Tatsächlich haben die Jungs so viel Eishockey gespielt, dass man sie nicht in den Podcast reinbekommen hat. Was fällt euch eigentlich ein, dass ihr keine Prioritäten setzt?
Schweine.
Ja, ich kann die auch nicht leiden. Wir waren bei den Burpees. Bisschen weniger als 100 Burpees sind 40. Tim, was für eine galante Überleitung das zu deiner Rückennummer war.
Stark, ja.
Wir hatten...
Muss ein Profi sein.
Ich bin auch ganz alleine drauf gekommen, ohne Erinnerung. Wir hatten es beim ersten Podcast schon mal danach, im Nachgespräch haben wir drüber gesprochen. Was hat es mit der 40 auf sich?
Ja, relativ einfach eigentlich, weil es dazu einen Grund gibt. Ich habe mein Leben lang die 27 gespielt, weil ich als kleiner Junge Martin Antschitschka ziemlich toll fand auf Bietigheimer Eis. Die gespielt bis Frankfurt. Da hing die 27 unter der Hallendecke, was sich dann in Bietigheim fortgeführt hat. Und mein Opa, der sehr, sehr, sehr viel für mich und meine Karriere getan hat, der mich immer unterstützt hat, immer überall hin begleitet hat, immer zu Besuch war, ist verstorben und ist 1940 geboren.
Und daher dann die 40?
Daher kam die 40 dann, ja.
Behältst du die?
Ja, klar, die gebe ich jetzt nicht mehr her. Ich habe... letztes Jahr in Augsburg hätte ich sie nehmen können, die 27, aber ich bleibe jetzt dabei und die gehört jetzt zu mir und ich fühle mich damit wohl und habe damit die größten 2 Erfolge gehabt persönlich oder persönlich in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe, mit den zwei Meisterschaften und allem, die gebe ich nicht mehr her.
40 behalten wir. Freiburg, 29.
Ist ganz einfach. Ich habe damals, wo ich von Köln nach Berlin gegangen bin, konnten wir uns keine Nummern aussuchen. Und dann habe ich in Berlin die 29 bekommen. Ich weiß nicht aus welchen Gründen. Hatte da dann ein wirklich sehr cooles Jahr. Ein Jahr, was ich sehr genossen habe. Bin dann nach dem Jahr wieder zurück nach Köln gewechselt. Aus verschiedensten Gründen. Und seitdem habe ich sie nicht mehr abgegeben. Ein Jahr in Bietigheim wegen Adam.
Ja.
Das nehme ich ihm immer noch krumm.
Gemein.
Ja. Er wollte mir einfach nicht die Nummer 29 geben. Ich weiß auch nicht warum. Das der war gar nicht so alt.
Relativ wenig.
Ja. Nee, aber mit dem Adam hatte ich danach noch ein kleines Bläuchchen und habe ihn gefragt, ob es dann okay ist, wenn ich jetzt seine 29 übernehme. Ich glaube, damit ist er immer noch okay. Ich
glaube, nach ein paar Jahren.
Nach so ein paar Jahren hat er sich damit zurechtgefunden.
Nicht mehr so dolle schmerzhaft.
Ja.
Was hast du im ersten Jahr hier gespielt?
91. Ja.
Wusste ich nicht.
Warum ich die, also außer dass es mein Jahrgang ist, weiß ich auch nicht, warum ich die 91 genommen habe. Also da gab es noch ganz andere Nummern, die. Ich hätte einfach die 92 nehmen können, hätte ich die 29 umgedreht. Aber sowas ist mir nicht ins Hirn gekommen.
Die war dann halt verfügbar. Also wurde sie dir angeboten oder wurdest du gefragt,
welche nee, Nummer? Ich wurde gefragt, welche 91. Nummer. Und dann habe ich gesagt 29. Und dann hat der Volker damals gesagt, nee, gibt's nicht. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich einfach gesagt, 91, ist mir eigentlich egal.
Hat er zu mir damals auch gesagt, die 40 gibt's nicht. Und dann gesagt, ach, weißt du was, wir nehmen sie einfach Fabio und Cookie weg. Der war einige Jahre jünger wie der Adam.
Ja.
Vielleicht deshalb.
Das geht dann.
Auf einmal werden Dinge möglich. Gibt es einen emotionalsten Moment in der Saison? Außer dem Moment, wo man den Pokal hochhebt.
Persönlich?
Mhm.
Ja. Erzähl 6. uns. Dezember in Bad Tölz. Verletzung und sofort gewusst, was los ist. Mhm. Viele Zweifel. Viele Stunden nachdenken. Was passiert? Wie geht's weiter? Und.
Wird es nochmal überhaupt was?
Ja. War ein bescheidener Tag. Bescheidener Moment in der Kabine. Danach sofort Bescheid gewusst, was. Man ist alt, man hat viel durchgemacht, man hat viele Verletzungen miterlebt. Ich habe sofort gewusst, es stimmt was nicht. Es wird dauern, es wird schwierig, die Saison nochmal zurückzukommen. War persönlich, muss ich sagen, der mit Abstand schwierigste Moment.
Du hast selber gesagt, du wusstest sofort, was war, weil du genau die Stelle, genau die Verletzung ja schon mal hattest. War dann, als du vom Doc weg bist und sie reingeschaut haben, war es dann ein bisschen ruhiger oder war es dann eher nochmal verrückter, dann die Bestätigung zu haben und das Wissen zu haben, okay, jetzt ist es wirklich das?
Ja, muss ich kurz einhaken, die Verletzung genauso hatte ich nicht, an der gleichen Stelle aber was anderes. Es war Freitag, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Tag darauf, Samstag, war ich beim MRT. Hab eigentlich am Ende vom Tag nur die Bestätigung bekommen für das, was ich gefühlt habe. Bin da raus samstags und dann ging es eigentlich nur noch darum, so schnell wie möglich einen OP-Termin zu bekommen, um halt keine Zeit zu verlieren, weil ich wusste, ich will wieder, aber ich hatte innerlich große Zweifel, habe viel gekämpft mit mir, mit meiner Familie, mit meinen Ängsten. Wusste ehrlich gesagt lange nicht, ob ich es nochmal kann, ob ich es nochmal will. Muss aber auch sagen, die Jungs waren Wahnsinn, weil die mich brutal aufgefangen haben. Immer wenn ich in der Kabine war, sich alle erkundigt, alle gesorgt, alle waren da. Es war Wahnsinn, unglaublich, auch da in der Hinsicht, wie wir als Mannschaft funktioniert haben. Und dann ging die Reha los und da freust du dich natürlich über jeden Fortschritt. Aber es ging wochenlang auf und ab.
Hochemotional, jetzt bin ich aber nun mal Bürokrat. Wie ist man eigentlich als Eishockeyspieler krankenversichert? Ist man da gesetzlich? Ist man da privat? Hat man da irgendwie, sag eine private Krankenversicherung, mit dem Sport solltest du bei uns sein.
Wie bist du bei deiner Arbeit versichert?
ich bin ganz normal gesetzlich krankenversichert und habe Unfallversicherung über meine BG.
Wir auch.
Ist ja unser Job.
Mhm. Wir sind auch über die Berufsgenossenschaft abgesichert.
Das ist ja total unkompliziert.
Ist auch gut so.
Offensichtlich bei dem Maße, wie sich Tim jedes Jahr wehtut.
Gut, der Verein muss auch jedes Jahr mehr als genug Geld, glaube ich, an die BG zahlen, dass die uns versichern.
Fair. Dein emotionalster Moment, Albo.
Deswegen war ich gerade an meinem Handy, weil ich mir nicht mehr sicher war. Mein 400. Spiel für die Steelers war ein sehr besonderer Moment für mich. Weil mir es einfach wieder bewusst gemacht hat, wie lange ich eigentlich jetzt schon hier bin. Dazu, ich habe zwei Momente, muss ich sagen, wo der Dücke mich zum Captain ernannt hat. Weil das für mich eine sehr große Ehre ist, der Captain von der Mannschaft zu sein. Weil ich auch wusste, dass wir auch viele alte Spieler haben, die es sich genauso verdient gehabt hätten. Und dass er mich dann da ausgewählt hat dafür, das hat mir schon sehr viel bedeutet, muss ich sagen, ja.
Wie funktioniert so eine Kapitänswahl beim Eishockey? Ist ja dann keine Wahl.
Es gibt verschiedene Variationen. Du lässt deine Mannschaft wählen, die sagt dann an, wer der Captain sein soll und die Assistenten. Oder die Trainer suchen sich denjenigen aus, wo sie denken, dass das die beste Wahl ist.
Kann ich ehrlich sein?
Ja, bitte.
Nachdem die Wahl im Jahr davor so schief ging, gab es, ich glaube, ich in unserer Mannschaft gar keine Zweifel. Also ich glaube, das war jedem klar. Es geht einfach darum, was der Breibo die letzten Jahre für den Verein gemacht hat. Die Treue, wie er hier das lebt, wie er hier zu Hause ist mittlerweile. Und ich glaube, jedem, der gekommen ist, jeder, der da war, jeder, der sich die Mannschaft angeschaut hat, dem war es klar. Also ich glaube, da gab es intern gar keine Zweifel. Und deswegen war auch, glaube ich, keine Wahl nötig. Also ja, ich glaube nicht, dass es nötig gewesen wäre.
Auf sowas gucke ich drauf als jemand, der von seinem Tagesgeschäft her mit Betriebsübergaben zu tun hat, der betrieblich mit Nachfolge zu tun hat, der betrieblich mit Führungspositionen zu tun hat, der ganz viel Führungskräftetrainings macht. Und da kommt für mich einfach immer ein gewisses Raster rein, wo ich abprüfe, wie sich jemand, der da auch auf dem Eis ist, verhält, ob der für mich reinpasst in das Raster, das ist eine Führungsperson, den möchte ich da sehen. Und wir haben uns beim ersten Podcast schon drüber unterhalten, Preibo, der Moment, als keiner was gesagt hat und du das Mikrofon genommen hast. Das sind diese Momente. Führung nehmen, nicht übertragen bekommen, weil jemand sagt, das ist jetzt dein Job, sondern nehmen, aktiv die Verantwortung selbst zu greifen, zu nehmen und dann zu tun und zu lenken und loszulegen. Und das war letzte Saison für mich der Moment, wo ich gesagt habe, der geht hin, der organisiert sich das Mikrofon, der stellt sich sehr, sehr vielen weinenden, fluchenden, schreienden Massen, wirft sich da zum Fraß vor und sagt, hey, so sieht das aus. Und ist der Erste, der danach seinen Vertrag verlängert und sagt, nee, so kann das nicht passieren und so darf das nicht bleiben. Da ist ein Vorangehen da, bei dem man dann auch als anderer Mensch sagt, ja, da kann ich mitgehen. Das ist nicht nur irgendwie leeres Gerede. Und das ist das, was man von außen gesehen hat. Und ich glaube, deswegen habe ich, bin ich ganz ehrlich, und auch sehr, sehr viele andere, sich einfach wahnsinnig drüber gefreut, als du dann dieses Jahr mit dem C aufgelaufen bist. Insofern, schön, dass das für dich genauso emotional war wie für uns.
Für viele Jungs, die Sport machen, ist es, glaube ich, was ganz Besonderes, alleine zu dem Kreis der Kapitäne zu gehören oder zu dem Mannschaftsrat, weil du dann weißt, du bist eine gefragte Person. Du musst nicht, also das habe ich auch schon in dem Podcast gesagt, du musst nicht immer ein C oder ein A tragen, um gefragt in der Mannschaft zu sein oder dass du vorangehst. Das C ist im Endeffekt nur ein Buchstabe für irgendwas. Deswegen, natürlich ist es was Besonderes, das zu tragen und es ist eine große Ehre, aber jeder wächst in seine Aufgaben irgendwo rein und wenn jemand das möchte, ist das, glaube ich, für jeden möglich. Du musst halt nur von den richtigen Leuten die richtigen Sachen mitnehmen, damit du auch ein geschätztes Mitglied der Mannschaft bist.
Geschätzte Mitglieder der Mannschaft? Wir haben einige Abgänge, es werden Menschen neu dazukommen, wir wissen noch gar nicht was. Wenn ihr jetzt mit Gregor und Dücki reden könntet und sagen könntet, das ist unsere Wunschliste. Und ich will jetzt keine Namen haben, das gehört hier auch gar nicht hin. Aber wie muss jemand sein, dass ihr sagt, das ist ein geschätztes Mitglied für die Mannschaft für die nächste Saison?
Ich glaube, menschlich muss es einfach passen.
Wann passt es menschlich?
Wenn du merkst, dass keiner nur an sich selber denkt, sondern dass er den Mannschaftsgedanken lebt, was wir dieses Jahr einfach durchgängig hatten. Klar, du hattest auch mal jemanden, der querschießt, aber den haben wir uns dann zur Brust genommen und dann war es wieder okay. Du musst Jungs haben, die mit uns arbeiten wollen, die dazugehören wollen und die auch ihre Rolle annehmen. Wenn du das nicht hast, dann hast du vielleicht einen super Eishockeyspieler, aber der bringt deiner Mannschaft nichts.
Brauchen wir gerade laute Menschen? Brauchen wir gerade leise Menschen? Was suchen wir für einen Typ?
Das ist scheißegal, ob du laut bist oder ob du leise bist, was du für ein Typ bist. Weil selbst wenn wir jetzt nochmal 5, 6 laute Jungs dazu kriegen würden, dann ist das okay. Aber selbst diese lauten Jungs würden in das Gefüge, wenn sie sich einbringen wollen, dazu passen. Weil dann sagen auch die lauten Jungs nur dann was, wenn sie es gehört oder wenn es passt. Wenn du ein Lauter bist, der aber nicht dazugehören will, dann hast du nur die Schnauze offen.
Okay, daran machst du es fest.
Aber dann, ne, also ich finde, dieses Mannschaftliche muss einfach stimmen. Natürlich brauchst du Top-Spieler in der zweiten Liga. Natürlich müssen da welche dabei sein, die die Halle mal richtig abbrennen. Aber wenn die nicht in die Mannschaft passen, dann wirst du das Gleiche haben, wie du es vor 2 Jahren hattest. Du hattest ganz viele tolle Jungs und ganz viele tolle Eishockeyspieler, aber es hat einfach nicht gepasst auf dem Eis.
Ja.
Um es kurz und knapp zu sagen, dass derjenige für das Logo auf der Brust und nicht für die Rückennummer spielt und seinen Namen hinten drauf. Das macht die guten Vereine, die guten Mannschaften aus. Und weil es, ja, ich glaube, da ist einfach im Moment gerade Nonplus Ultra Berlin. Die Jungs haben einfach so unglaublich viel Spaß bei so viel harter Arbeit.
Ja.
Weil jeder weiß, wenn er für das Logo spielt, haben sie zusammen den größten Spaß und Erfolg und haben deshalb seit 4, 5 Jahren da was aufgebaut, was sie, glaube ich, in den nächsten paar Jahren sehr, 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 sehr stark machen wird.
Wenn wir jetzt gerade von so erfolgreichem Eishockey sprechen, was ist das Ziel für die erste DEL-2-Saison?
Drinbleiben. Also, das habe ich letztes Jahr schon vor der Oberliga gesagt, Playoffs erreichen und dann schauen, was passiert. Aber egal, wen wir jetzt dieses Jahr verpflichten, das hat einfach in der DEL-2 hat es viel weniger zu sagen wie in der Oberliga. Weil die DEL-2 ist verrückt geworden, finde ich, was die Mannschaften da zum Teil verpflichten für Spieler, wie viel Geld da einfach auch durch die Gegend fliegt. Und für uns ist es nächstes Jahr einfach ganz wichtig, Bietigheim wieder zu dem Standort zu machen, der Bietigheim in der zweiten Liga war. Ein Anlaufpunkt für die besten Spieler. Und das machst du dir alles damit kaputt, wenn du jetzt versuchst, in einer Saison das Gleiche durchzuziehen, was wir jetzt diese Saison gemacht haben. Wenn du versuchst, da direkt oben anzugreifen und es geht schief, machst du dir, glaube ich, mehr kaputt damit, als wenn du sagst, hey, kleine Brötchen backen, lass doch mal versuchen, drinnen zu bleiben, vielleicht Pre-Playoffs. Das sollte der Go-To sein und nicht, wir wollen wieder oben mitmischen, weil oben mitmischen wird, glaube ich, nicht möglich, beziehungsweise fast nicht möglich.
Ich glaube, aus der Ferne betrachtet ist die 2 Liga verdammt, verdammt stark geworden die letzten Jahre. Ich glaube, dass Düsseldorf das Gleiche versuchen wird, wie was uns gelungen ist, dass die direkt wieder hochgehen wollen. Und dann gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, Krefeld, Kassel. Da wird so viel Geld fließen, da kann Bietigheim nicht mithalten. Da geht es nur um die Geschlossenheit, um die Mannschaft. Und ich glaube auch am Ende nur mit den Fans, weil auch die müssen sich natürlich bewusst sein, dass es nicht so läuft wie dieses Jahr. Dass wir einfach da, dass die Halle da sein muss. Auch in vielleicht Phasen, wo es jetzt nicht so berauschend läuft, wo du nicht 28 Heimspiele am Stück gewinnst oder wie viele das waren.
Viele
oder 28 aus 30 oder sowas. Irgendwie sowas war es. Das muss einfach allen bewusst sein. Aber das, was wir dieses Jahr in Bietigheim hatten, in unserer Halle, war einfach unglaublich. Also dieser Support das ganze Jahr, obwohl es eine neue Liga war, eine schwächere Liga war, wie die Leute hinter uns standen, auch jetzt muss ich sagen, nach der Meisterschaft, was die Außendarstellung auch für uns Jungs hat, wenn wir irgendwo waren in der Stadt, wenn wir nach der Meisterschaft mittwochs uns in der Stadt getroffen haben, egal wo wir hingekommen sind, die Leute haben sich gefreut, es war positiv, es ist richtig was passiert in der Stadt. Und ich glaube, die Welle müssen wir weiterreiten.
Dauerkarten. Sollte ich mir schon eine kaufen?
Allein wegen Preibo, ja.
Warum wegen mir?
Weil du da bist nächstes Jahr.
Ja, andere Jungs ja auch.
Nein, ich glaube natürlich. Also wie gesagt, die Leute haben, glaube ich, gesehen, was passieren kann, wie viel Spaß es machen kann. Man sieht so viele bekannte Gesichter und es war dieses Jahr gefühlt auch so ein Freundetreffen in der Halle für viele. Die haben sich nicht in irgendeiner Bar, in irgendeinem Restaurant getroffen, sondern die sind zum Eishockey gegangen. Und das ist doch das, was es ausmacht. Dieses Zusammensein, dieses
Familiäre,
dieses Unterstützen, dieses von jeder Seite einfach diese Energie zu spüren. Und ich glaube, so müssen wir das, oder muss es weiterlaufen. So, das braucht der Sport auch, das braucht jedes Stadion eigentlich. Und ich glaube, da hat Bietigheim dieses Jahr einfach was geschaffen, was nicht da war bis jetzt. Egal wie erfolgreich die letzten Jahre waren oder wie viele Erfolge da waren, war das dieses Jahr, glaube ich, schon beeindruckend und ist auch von den Leuten, die man kennt in Eishockey Deutschland, extrem, extrem wahrgenommen worden.
Ihr lieben Zuhörer, wenn ihr da draußen seid, heute ist der 12. Ich glaube, ab 15. geht der Dauerkartenverkauf los. Der Erste, der mir eine Mail oder einen Kommentar schickt an podcast@steelers.de und mich darüber informiert, dass er seine Dauerkarte schon geholt hat. Der kriegt eine Kleinigkeit von mir. Ich schicke euch was zu. Ich habe da
Tim
noch.
Bringt die persönlich vorbei.
Was Besonderes. Na, das weiß ich nicht, was es da wieder dieses Jahr an großartigen Dingen gibt, aber da werden uns Gregor und Martin bestimmt auch einiges drüber erzählen. Ihr habt jetzt irgendwie so ein bisschen Abstand, ihr seid jetzt Meister geworden, ihr habt schon so ein bisschen Pläne, was jetzt über den Sommer kommt, ihr habt schon gesagt, wann es irgendwie wieder mit Training losgeht. All die Sachen sind klar. Was von diesem Meistertitel bleibt? Was wird bleiben?
Die Gemeinschaft. Die Jungs. Mit den Jungs, die du Meister bist, die vergisst du nicht. Das ist besonders. Das ist bei 21 so, das ist jetzt so. Das ist was Besonderes, dass du nicht an einem Tag, nicht in einem Spiel erschaffst, sondern über 8, 9 Monate zusammen, über Schweiß, über Blut, über Tränen, über alles. Es ist nun mal einfach so bei uns im Sport, weil es ist nicht reguläre Saison, die du irgendwie regulieren kannst und dann Meister wirst wie Bayern oder sonst wer jedes Jahr, sondern es geht bei null los und dann beginnt erst das Wirkliche. Und das ist, muss ich sagen, was für mich bleibt. Also die Gemeinschaft, die Jungs, die nimmt dir keiner mehr. Also du weißt, du kannst jeden Einzelnen wahrscheinlich aufzählen noch in Jahren.
Ja.
Und deshalb, ja, ist das das, was bei mir bleibt.
Ja, die Beziehungen, die Freundschaften, die sich daraus entwickeln. Ich glaube, egal wo man sich sieht oder egal wo man sich trifft, Man freut sich einfach immer, diese Person zu sehen. Egal, ob man mit der Person eng befreundet war unter der Saison, aber du verbindest mit den Jungs einfach enorm viel. Zum Teil haben sich da auch, glaube ich, ganz enge Freundschaften gebildet. Und man bleibt halt auch ewig in Kontakt. Also ich glaube, mit jedem, mit dem wir Meister geworden sind, 21, schreibe ich heute immer noch ab und zu. Wir treffen uns ja auch immer noch ab und zu mit ein paar Jungs, die jetzt auch hier in der Umgebung wohnen. Die jetzt nicht mehr spielen, aber dann kommen die trotzdem nach Bietigheim und dann trifft man sich mal abends auf ein Bierchen oder so.
Ich glaube, auch sonst hast du natürlich, am Ende sind wir doch auch Arbeitskollegen.
Ja.
Wie viele Arbeitskollegen hattest du? Wie vielen Leuten hast du erzählt, wir bleiben in Kontakt? Und mit wie viel bist du in Kontakt? Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, jeder hat es durchlebt, aber die Jungs, mit denen du Meister wirst, ist anders.
Ja.
Also auch gerade, was so die Imports angeht, die sind am Ende hast du Zeitverschiebung, andere Welt, alles Mögliche. Aber so die 21er-Jungs, ob das ein China ist, ein Jazzy oder ein Stretcher, keine Ahnung.
Matt,
die sind alle präsent, alle da. Die haben jetzt auch alle die Playoffs jetzt verfolgt. Jeder hat geschrieben nach dem Sieg, nach der Niederlage, nach jeder Runde. Irgendwas kam immer von den Jungs und das ist, glaube ich, das, was es am Ende in den Playoffs, Niki Gotsch war da, René Schoß war da, es waren alle möglichen Jungs da, Calvin Pokorny war da. Es kommt immer wieder und das ist das, was, glaube ich, bleibt. Aber jetzt mal vertauschte Rollen. Wie viele Arbeitskollegen hast du erzählt, wir bleiben in Kontakt? Und mit wie vielen bist du in Kontakt?
Das Gute ist, fairerweise durch die Selbstständigkeit kann ich das relativ gut steuern.
Bist ja noch nicht immer.
Tatsächlich seit dem Studium.
Gewonnen.
Aber nee. Aber das Schlimme ist, ich bin viel in Konzernen unterwegs. Aber ja, man schreibt vielen, man bleibt in Kontakt und bleibt mit wenigen wirklich in Kontakt.
Ja, so ist ja am Ende bei uns auch. Aber wie gesagt, das ist das Besondere an diesen Momenten, dass es da dann wirklich anders ist.
Also es ist nicht so, dass du jetzt tagtäglich mit den Jungs schreibst. Ne? Also ja, das soll jetzt keiner falsch verstehen. Das sind einfach 20 Jungs. Du hast eine neue Saison, da kommen nochmal 20 Jungs. Mit 40 Leuten in Kontakt. Ja, und das seit, keine Ahnung, 14, 15, 16, 17, 18 Jahren zum Teil. Da kommt schon einiges zusammen.
Aber das ist das Besondere, was Meisterschaften ausmacht. Genau. Weil da einfach mehr hängen bleibt, mehr da ist, mehr...
Du schreibst dir aber schon ab und zu mal, alleine wenn es nur ist, hey, wie geht's? Oder hey, ich habe gesehen, du spielst jetzt da und da nächstes Jahr, sowas.
Der Matt hat ich bin am Mittwochmorgen aufgewacht, war ja nicht so viel Schlaf, gucke aufs Handy und natürlich hat man sich gefreut, es waren so sehr, sehr, sehr viele Nachrichten, aber er hat ein Video von sich geschickt, wie er sich ein Bier aufmacht und hat gesagt, Prost, Steelers. Und das freut einen einfach und das ist besonders, aber das... Ja, glaube ich, würde jetzt nicht irgendjemand machen, sondern das sind die Jungs, mit denen du viel sowas oder ähnliches erreicht hast. Ja.
Weil es einfach sowas Verbindendes ist.
Ja.
Was ist für dich? Was bleibt vom Meistertitel? Außer den Beziehungen, die hat Tim genannt. Du musst was Eigenes haben.
Danke, Tim. Ist schwierig, weil eigentlich genau das am Ende vom Tag bleibt. Du hast nichts anderes. Der Pokal ist wieder weg, sozusagen.
Wo wohnt er eigentlich über den Sommer?
Ich habe keine Ahnung. Dadurch, dass der nicht mehr so aussieht, wie er am Anfang aussah.
Den habt ihr direkt auf dem Eis schon kaputt gemacht.
Da ist die Schraube unten rausgefallen. Das muss man uns zugutehalten. Da ist die Schraube unten raus. Da konnten wir jetzt nicht so viel dafür.
Das war höchste Qualität.
Ja, das war wirklich höchste Qualität. Aber das ist beim DL2-Pokal auch passiert.
Ja, weil du dich reingesetzt
hast. Ja, gut. dadurch, dass der Pokal nicht mehr so aussieht, wie er am Anfang aussah, weiß ich nicht, ob den nochmal jemand von uns in die Finger kriegt. Der muss nämlich erstmal wieder auf Vordermann gebracht werden und ich glaube, der ist gerade auf der Geschäftsstelle.
Poliert werden muss er. Einfach nur wieder sauber gemacht werden und poliert.
Der ist innen ganz dreckig geworden.
Ja.
Nee, und da wohnt der Pokal, glaube ich, und ja, was das Besondere, was dann bei mir hängen bleibt. Ja, es sind keine Pokale, das Trikot habe ich jetzt natürlich auch behalten. Das hast du für immer, aber das erinnert dich ja auch nur wieder an den Moment und an die Jungs.
Ja.
Und groß was anderes bleibt, glaube ich, nicht hängen, weil alles andere ist auch, glaube ich, gar nicht so geil, sondern das, du erinnerst dich an das, was mit den Jungs war oder was dann mit den Fans auch. Dieses Feiern, daran erinnerst du dich dann halt immer wieder zurück.
Wunderschön. Ihr Lieben da draußen, lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr gefeiert habt. Lasst uns wissen, wie ihr es genossen habt, wo ihr den Pokal wohnen lassen würdet, wenn ihr ihn hättet. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es an podcast@steelers.de. Wir sehen uns dann bald in der nächsten Episode, dann mit dem Martin und dem Gregor. Und wir sprechen nun ein bisschen darüber, ob wir uns die DEL2 überhaupt leisten können. Bis dahin aber, Freiburg, Tim, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da wart. Spaß hat's gemacht.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Danke dir, ja. Sehr schön.
Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.